für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
Heute mit Elisabeth Tyroller und der jungen Skibergsteigerin Tatjana Paller, die vom Reiz des schnellen Aufsteigens im Winter erzählt.
Ich gehe einfach super gern an meine körperlichen Grenzen und will auch austesten oder herausfinden, zu was mein Körper fähig ist, also was der hergibt. Und ja, da ist Ski Mountaineering der optimale Sport.
Etwas weniger sportlich, dafür informativ und gemütlich ist's im Alpinen Museum in München, das nach 3 Jahren Renovierung ab diesem Wochenende endlich wieder geöffnet hat. Die Besucher bei der Eröffnung begeistert.
Wunderbar, großartig. Sehr luftig, sehr licht, großzügig.
Mit Blick nach draußen lässt sich von den Bergen so richtig gut träumen, oder?
Außerdem trauert die alpine Community um Pitt Schubert, der in der Bergwelt als sogenannter Sicherheitspapst bekannt wurde. Und am Ende der Sendung geht's zum Skitourengehen nach Italien. Skibergsteigen, kurz Skimo, die Abkürzung kommt vom englischen Ski Mountaineering, bedeutet auf sehr dünnen und leichten Skiern auf den Berg gehen oder vielmehr rennen. Oben wird alles auf Zeit abgefällt und abgefahren. Die Sportart gibt es schon lange und war sogar schon mal olympisch, 1924 bei den ersten Winterspielen in Chamonix. Da gab es den sogenannten Militärpatrouillenlauf. Vor allem in Italien ist die Sportart groß und auch bei uns gibt es eine Nationalmannschaft. Und in 2 Jahren ist Skimo auch bei Olympia dabei, und zwar bei den Winterspielen in Mailand und Cortina Tambezzo. Die derzeit stärkste deutsche Athletin ist Tatjana Paller aus Lenggries. Mit meinem Kollegen Tom Fleckenstein hat die frühere Profi-Radrennradlerin über ihre neue Leidenschaft Skibergsteigen gesprochen.
Also ich liebe einfach die Berge, bin in den Bergen groß geworden und das habe ich tatsächlich beim Radfahren manchmal so ein bisschen vermisst. Und dann kommt noch dazu, dass ich eigentlich auch ein Winterkind bin. Also ich liebe Schnee, Winter, kalt, frieren und ja, beim Radeln, das war eine tolle Zeit. Ich will jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Wir waren halt 4-mal im Jahr auf Mallorca, also immer in der Sonne im Süden. Aber irgendwann habe ich es dann echt vermisst und habe dann schon immer Skitouren irgendwie eingebaut zwischen den Radtrainingslagern, wann immer ich irgendwie zu Hause war. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das einfach mehr Spaß macht, dass mich das mehr reizt. Und ja, dass es auch nicht immer so das Problem mit den Stürzen und so gibt, ist ja auch noch sowas, was im Radsport echt dazu kam, wo ich ein paar schreckliche Verletzungen mitbekommen habe von Teamkolleginnen, was mich dann so ein bisschen abgeschreckt hat, wo ich nicht mehr so befreit Rennrad fahren konnte, sag ich mal. Und dann, ja, kam alles zusammen. Ich bin super happy, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist und bin absolut immer noch Feuer und Flamme von meinem neuen Sport, sag ich mal.
Und wie schnell gehst du oder rennst du, muss man ja fast sagen, auf den Berg rauf, um das mal einordnen zu können? Also ich brauche für die 1000 Höhenmeter bei einer Skitour ganz gemütlich 2 bis 3 Stunden. Und du?
Na, also mein Rekord auf 1000 Höhenmeter, das war, also ich bin nur einmal in 1000 Höhenmeter Vertical gegangen, das war, glaube ich, in meiner zweiten Saison, das war 42 Minuten, aber ich renne nicht immer so, also das ist, darf man jetzt nicht falsch verstehen, wir trainieren natürlich auch ganz normal Grundlage, wo wir auch gemütlich die 700 Höhenmeter in einer Stunde oder so gehen, also jetzt mein Hausberg, das Brauneck, und da gehe ich natürlich auch mit einem entspannten Puls dann mal, das ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit nur rumrennen, und dann machen wir eben Intervalle, ich denke, ähnlich wie beim Radfahren auch, entweder gemütlich oder halt dann Intervalle.
Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, ob du das überhaupt noch genießen kannst, weil es ist ja auch ein Wettkampfsport. Was die wenigsten wissen, die Disziplin verfügt bereits über eine lange Tradition. Schon im Jahr 1893 fanden in Deutschland ja die ersten Rennen statt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. In den Folgejahren waren die Bewerbe vor allem als militärische Patrouillenläufe populär. Zwischen 1924 und 1948, habe ich recherchiert, war die Sportart sogar schon mal olympisch. Und beim Ski Mountaineering gibt es ja 3 Disziplinen, Individual, Vertical und Sprint. Wie unterscheiden die sich nochmal?
Ich fange mal an mit dem Sprint. Das ist recht kurz, also zwischen 3 und 4 Minuten ist da so die Dauer. Und man läuft quasi auf Ski los, dann gibt es eine Tragepassage. Da muss man die Ski auf den Rucksack schnallen und meistens ist da so eine Treppe eingestanzt in die Piste, da hochrennen, dann die Ski wieder anziehen, nochmal auf Ski weiter, dann ganz schnell abfällen und einen Riesenslalomlauf, manchmal mit einer Schanze oder so noch drin, runterfahren Und das alles eben in so 3,5 Minuten. Und da qualifizieren sich quasi die besten 30 und dann geht es immer in so 6er-Heats weiter, ähnlich wie bei einem Langlaufsprint, wo dann immer im Viertelfinale 2 weiterkommen und 2 Lucky Loser, dann im Halbfinale wieder 2 und 2 Lucky Loser, sodass im Finale letztendlich 6 Leute gegeneinander laufen und ja, hat mal so richtig schönes Kopf-an-Kopf-Rennen. Dann gibt es das Vertical, das ist einfach nur berghoch, meistens auf der Piste, also ohne Abfahrt, ohne alles. Das ist das, wo alle immer am Ziel im Boden rumliegen. Das sind so 500 bis 700 Höhenmeter. Und dann gibt es noch das Individual, das ist so ja, 1 bis 1,5 Stunden Renndauer ungefähr. Das sind zwischen 1300 und 1600 Höhenmeter, das ist halt im alpinen Gelände mit längeren Aufstiegen und längeren Abfahrten. Und halt ja, recht technisch quasi, also da ist gar nichts auf der Piste, das ist weg von Skigebieten. Genau, und dann gibt es noch die Mixed Relay, das ist nämlich auch noch olympisch geworden zusammen mit dem Sprint. Das ist wie so ein verlängerter Sprint mit einem Jungen und einem Mädchen und jeder muss 2-mal laufen.
Und du machst am liebsten Sprint, habe ich gelesen. Warum?
Ich kann es am besten und es macht mir auch am meisten Spaß, weil ich gern dieses Kopf-an-Kopf-Rennen mag. Also es geht eng zu, man hat seine Konkurrenten direkt neben sich. Ja, es pusht richtig, ich push einfach gern kurz, so richtig hart und dann ist aber auch wieder gut und nicht so ewig lang, so mittelschnell. Deswegen, ja, ist der Sprint eigentlich echt wie für mich gemacht und ich liebe es einfach.
Stichwort Abfällen, das muss ja blitzschnell gehen und dass du dann wieder in die Bindung reinkommst vor der Abfahrt, das erinnert mich auf deinen Boxenstopp in der Formel 1. Die brauchen zum Reifenwechsel unter 10 Sekunden. Wie lange dauert es bei dir beim Abfällen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es jetzt tatsächlich viel geübt, weil das immer so das war, wo ich die Zeit verloren habe. Gestoppt habe ich es jetzt nicht, aber ich schätze mal auch so zwischen 8 und 10 Sekunden vielleicht. Also wir ziehen die Ski gar nicht aus, wir lassen die an und verriegeln quasi den Schuh, dann die Bindung und dann springen wir so hoch und ziehen gleichzeitig das Fell ab und stopfen das dann irgendwie in den Rennanzug.
Und du selbst, kannst du noch eine Genuss-Skitour gehen? Also einfach mal mit Freunden auf Skitour, ohne gleich auf die Laktatwerte zu schauen und die Pulswerte im Kopf zu haben und die Ausblicke am Gipfel genießen?
Ja, na klar, also das auf jeden Fall. Wie gesagt, man hat selbst als Sprinter öfter so ruhige Grundlageneinheiten drin, öfter wie man denkt und die sind dann auch gemütlich. Und dann klar lasse ich die Uhr mitlaufen, das schon und es geht schon immer mal wieder ein Blick auf den Puls, aber wenn der jetzt mal tiefer ist, ist auch kein Drama. Also sowas ist auf jeden Fall auch mit drin und das brauche ich auch, weil ich liebe letztendlich halt den Sport und das gibt mir unglaublich viel.
Was war eine deiner schönsten Skitouren, freizeitmäßig so? Kannst du dich da an was erinnern?
Ich war mal auf der Alpspitze, das war echt ein cooles Experiment. Ja, auch am Aachensee, der Bärenkopf fand ich auch cool. Also es gibt echt in der Gegend einige coole, auch alpinistischere Sachen. Aber meistens gehe ich letztendlich dann doch am Brauneck.
Seit 2021 war das Alpine Museum auf der Praterinsel in München geschlossen, wegen Umbau und Modernisierung. Es hat eine lange Geschichte. 1888 wurde das Schlösschen im Neurokoko-Stil an der Isar erbaut. In den ersten Jahrzehnten war das Café Isarlust, wie es damals hieß, ein Treffpunkt fürs Bürgertum und die Kunst- und Kulturszene in München. Ab 1911 kamen die Bergsteiger und aus dem Café wurde das Alpine Museum. Nach 3 Jahren Baustelle wurde es an diesem Donnerstag offiziell wieder eröffnet. Barbara Weiß war für uns dort.
Anders als früher über den Garten von hinten kommt man jetzt direkt von der Straße ins Alpine Museum. Das war dem Deutschen Alpenverein und den Architekten wichtig. Die Sichtbarkeit, große Türen, offen für alle. Architekt Michael Feil.
Wir wollten, dass das Gebäude uns empfängt, dass sich das Ganze öffnet. Wir haben jetzt 3 große Fenster eigentlich zur Stadt hin. Es gibt ein Durchschreiten des Gebäudes. Durch das Gebäude hindurch, von der Stadtseite in den Garten, öffnet sich der Blick und der Weg.
Der neue Eingangsbereich ist großzügig und hell. Gestein aus der Nagelflugkette und viel Ahornholz aus den Alpen empfangen den Besucher im Alpinen Museum. Im Erdgeschoss, ganz zentral, befindet sich jetzt die Bibliothek des Deutschen Alpenvereins. Sie hatte bisher ein Mauerblümchen-Dasein gefristet im ersten Stock. Jetzt laden die neu gestalteten Räume zum Lesen ein. Bergbücher und Bildbände kann man sich aus den Regalen nehmen und in gemütlichen Sesseln schmökern. Melanie Grimm, der Vizepräsidentin des Deutschen Alpenvereins, war das wichtig. Ist die Bibliothek des Deutschen Alpenvereins doch die größte Sammlung dieser Art weltweit?
Das war so ein bisschen der Kunstgriff, dass wir eben viele Dinge ausgelagert haben. Wir haben ja hier in der Vergangenheit sehr viel Raum verbraucht, um Dinge zu lagern. Das ist jetzt weg, sodass wir eben für die klaren Strukturen und in dem Fall auch für eine großzügige Bibliothek mit der Leselounge, die so ein bisschen auch das Mittel ist zwischen Café und Bibliothek. Also man darf hier sitzen, lesen und Kaffee trinken.
Auch Hocker und Tische gibt es für die Nutzer in der Bibliothek. Kein Luxus, eher im Stil einer Hütte. Vorbild für die Bibliothekshocker war zum Beispiel ein Hocker vom Gebhardshaus im Kaunertal in den Ötztaler Alpen. Übrigens, für den Besuch der Bibliothek muss man keinen Eintritt zahlen. Auch nicht für das Café Isarlust und für die neu gestalteten Terrassen und den Garten. Der Garten allerdings ist noch nicht fertig und wird erst ab Frühjahr 2025 wieder geöffnet sein. Das Gebäude des Alpinen Museums stammt aus dem Jahr 1888. Durch den Umbau hat es den Charme der Jahrhundertwende zurückgewonnen. Und noch mehr, berichtet Architekt Michael Feil.
Wir verstehen das Ganze wirklich als Wiederherstellung, Freilegung, Reparatur. Wir wollen die Geschichte des Gebäudes zum einen zeigen, aber fortschreiben. Das war uns ganz wichtig.
Das Museum soll neben Bibliothek und Café auch ein Treffpunkt sein für Bergbegeisterte und Alpinisten. Ein Ort für Veranstaltungen und Diskussionen. Und nicht zuletzt natürlich Museum im eigentlichen Sinn. Die neue Dauerausstellung befindet sich im Erdgeschoss. Darum Berge, heißt sie, und will die verschiedenen Beweggründe zeigen, warum Menschen in die Berge gehen. Nicht, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern weil sie vom Gebirge fasziniert sind. In dem 5 Meter hohen Raum ist ein Gebirge aufgebaut und drumherum, aus verschiedenen Perspektiven, werden Geschichten erzählt über Menschen, individuelle Geschichten über die Begeisterung für die Berge. In 5 Kapiteln. 5 Motive, warum wir in die Berge gehen. Abenteuer, Körper, Leistung, Natur, Gemeinschaft. Die Ausstellungsmacherin Monika Müller-Rieger.
Materialien sind vor allen Dingen Holz, Holzwerkstoff. Wir haben Leder als Griffe, Metallsachen sind mit dabei. Damit haben wir natürlich auch ganz stark eine Einschränkung getroffen und haben erreicht, dass wirklich der Nachhaltigkeitsaspekt, den sich das Museum und der Deutsche Alpenverein gewünscht hat, durchgesetzt wird.
Die Ausstellung ist inklusiv konzipiert. Das heißt, es gibt auch spezielle Rundgänge für Blinde und Sehbehinderte und für Hörgeschädigte. Wichtig war dem Museum auch, dass das Haus jetzt komplett barrierefrei ist, betont die Leiterin des Alpinen Museums, Friederike Kaiser.
Wir möchten uns mit dem Museum an die breite Bevölkerung wenden und das heißt auch, dass wir niemanden ausschließen wollen aufgrund seiner Behinderung. Über alle Stockwerke kann man jetzt mit einem Aufzug fahren von der Straße aus. Ein ganz großer Teil der Energie wurde da reingesteckt, das zu verändern.
Im 2. Stock, den man jetzt bequem mit dem Aufzug erreichen kann, ist Platz für Sonderausstellungen. Als erstes wird hier die Schau Zukunft Alpen zu sehen sein, in der es um den Klimawandel geht und darum, wie er die Welt verändert und damit auch die Alpen. Die Sonderausstellung startet aber erst im Juli. Jetzt ist das neue Gebäude selbst sozusagen die Sonderausstellung. Friederike Kaiser.
Weil sobald wir hier eine Sonderausstellung einbauen, werden wir irgendwelche mobilen Wände bauen und so weiter und so fort. Und die Räume werden dann nicht mehr so erlebbar sein. Also 2 Monate exklusiv kann man wirklich zu allen Seiten herausschauen und diese tollen Räumlichkeiten, den Ort erleben.
Und wer jetzt Lust bekommen hat, das neue Museum zu besuchen, an diesem Sonntag gibt es einen Tag der offenen Tür. Den ganzen März über ist der Ausstellungsbesuch kostenfrei. Der gebürtige Breslauer Klaus Peter Pitt Schubert war zwar kein Kind der Alpen, Aber er zählt bis heute zu den großen Ausnahmebergsteigern, denn er war einer der ersten Deutschen, der alle großen Nordwände der Alpen durchstiegen hat. Und er machte die Bergwelt sicherer, war Gründer des Sicherheitskreises des Deutschen Alpenvereins. Vergangene Woche ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Antonio Jung blickt auf sein Leben zurück.
Wie können Unfälle beim Bergsteigen vermieden werden? Pitt Schubert ist dieser Frage unermüdlich nachgegangen. Er war jahrzehntelang Leiter des Sicherheitskreises des Deutschen Alpenvereins, den er 1968 mitgegründet hat. Von seinem Büro im Alpinen Museum auf der Münchner Praterinsel hat Pitt Schubert die Bergwelt verändert. Sein Weggefährte Manfred Sturm erinnert sich.
Erstens war er als Ingenieur wahnsinnig gut und zweitens war er ein wahnsinniges Arbeitstier. Der hat hier auf der Luftmatratze übernachtet, neben dem Schreibtisch, und am nächsten Tag ist er in der Früh aufgewacht und hat weitergemacht. Also das war schon sensationell.
Sicherheitsstandards für alpine Bergausrüstung waren damals, also Ende der 60er, weitgehend untauglich. Pete Schubert hat das durch seine Arbeit verändert, zum Beispiel bei Kletterseilen. Damals mussten die nur zwei sogenannte Normstürze aushalten. Pete Schubert fand das aber viel zu gefährlich und er konnte es mit Messungen und Versuchen auch beweisen. Gemeinsam mit Kollegen hat er Fallversuche zu Mitreißunfällen gemacht. Sie suchten sich ein halbwegs sicheres Testgelände und gingen in Zweier- oder Dreierseilschaften den Berg hinauf. Der hintere musste irgendwann stürzen. Pitt Schubert hat die Unfälle dann von unten aufgenommen und so konnte er zeigen, wenn einer stürzt, reißt er alle anderen Seilpartner mit in die Tiefe, selbst bei eher flacheren Anstiegen. Auch dank seiner Arbeit müssen Kletterseile inzwischen seit Jahren 5 Normstürze aushalten. Und wo es noch keine Normen gab, führte Pete Schubert sie mit ein, sagt Manfred Sturm.
Die Bergsteiger an sich verdanken dem Pitt unheimlich viel. Es sind viele Bergsteigergeräte, Karabiner und Sitzgurt und solche Dinge, Helme, Pickel, die haben eine Norm erfahren. Das hat es ja früher nicht gegeben. Die haben also bestimmte Länge, bestimmte Qualität einfach haben müssen, um eine Norm zu erfüllen. Und das ist eigentlich die Hauptleistung von Pitt Schubert, dass er wirklich sich um die Ausrüstung der Bergsteiger gekümmert hat.
Sich um die Ausrüstung der Bergsteiger kümmern, durch Unfall- und Materialforschung. Pitt Schubert macht das lange Zeit mit wissenschaftlicher Gründlichkeit. Bis 2000 bleibt er Leiter des Sicherheitskreises, erst ehrenamtlich, dann hauptberuflich. Eine Zeit lang leitet er dazu noch die Sicherheitskommission des Internationalen Bergsteigerverbands UIAA. Dabei war Pitt Schubert eigentlich gar kein klassisches Bergkind. Er wird 1945 in Breslau geboren. Nach dem Krieg kommt er mit seiner Familie nach Frankfurt am Main. Dort studiert er dann Maschinenbau. Dem Bayerischen Rundfunk erzählt er 2015 in einem Interview von einer Reise, die sein Leben verändert.
Ich bin zufällig nach Süden gefahren, in die Berge, sah die Berge jetzt aus allernächster Nähe und um mich war es geschehen, ich bin Bergsteiger geworden.
Von München aus, wo er nach dem Studium als Ingenieur arbeitet, zieht es ihn in die Berge. Er schafft es, als einer der ersten Deutschen alle großen Nordwände der Alpen zu durchsteigen. Insgesamt gelingen Pitt Schubert über 30 alpine Erstbegehungen, darunter an der Fleischbank, dem berühmten Klettergipfel im Kaisergebirge. Pitt Schubert eröffnete der Welt neue Routen. Eine davon ist nach ihm benannt, die Via Schubert in den Dolomiten. Beim Abstieg von der Annapurna 4, einem 7000er in Nepal, zieht er sich im Jahr 1976 schwere Erfrierungen zu und verliert fast alle Zehen. Doch das hindert Pitt Schubert nicht am Bergsteigen.
Man kann genauso auch ohne Zehen bergsteigen und klettern, nur es sollten die Erfrierungen nicht weiter in den Fuß hineingehen.
Und Pitt Schubert klettert natürlich weiter. Selbst mit über 80 Jahren war er noch in den Alpen unterwegs. Sein Wissen über Unfallvermeidung und Sicherheit beim Bergsteigen hat er der Welt in Büchern weitergegeben. Mit seiner Forschung beim Deutschen Alpenverein hat er sich in der Bergwelt einen Namen gemacht und über viele Jahrzehnte dazu beigetragen, das Bergsteigen sicherer zu machen.
Im März beginnt die beste Saison für die großen Skitouren in den Alpen. Wir haben hier in der Sendung schon über einige der beliebten Tourenziele berichtet. Aber es gibt auch noch richtig weiße Flecken auf der Landkarte, die unser Tourenfinder Georg Bayerle immer wieder entdeckt. Er war in Italien nahe der Schweizer Grenze unterwegs, im Gebiet zwischen der Ortlergruppe und den Berniner Alpen. Dort befindet sich das Rifugio d'Ostie, inmitten einer einzigartigen Hochgebirgslandschaft.
Von Veilchen oder Fliederfarben, was Valviola wörtlich übersetzt heißt, ist nichts zu sehen. Alles ist weiß. Felsbrocken liegen herum, Bäche gluckern unter dem Schnee und haben wilde Tobel ausgespült.
Das musst du alles selber suchen, erarbeiten, an diesem Gelände dich orientieren, durch diese Lärchenwälder den Weg nauffinden, durchfinden, durch den Gletscherschliff. Und dann stehst du irgendwo an der Kante, da geht es nicht weiter, musst wieder umdrehen und woanders schauen, dass du durchkommst. Also man mag es nicht glauben, ja. Skitouren gehen boomt, jeder geht Touren, aber hier ist keiner unterwegs und das finde ich faszinierend.
In diesem Niemandsland an der Grenze zur Schweiz ist der Freiraum besonders groß, den wir in unserer bewährten Freundestruppe erkunden. Stolze 3000er gehören dazu und es gibt zwei Hütten, die Baita Caritsch und das Rifugio d'Oste. Sie ducken sich ins Tal, umgeben von der wilden Bergkulisse. Das Grande Anfiteatro, so nennt Adriano Greco das Halbrund, in dem seine Hütte, das Rifugio d'Oste, steht. Adriano war Nationaltrainer der italienischen Ski-Mountaineering-Mannschaft. Im Alta Valtellina, der Gegend um Bormio, haben die Wettrennen mit Tourenski eine lange Tradition, mit einer sehr speziellen Geschichte, die mit der Lage an der Grenze zur Schweiz zu tun hat. Als es hier mit Ski-Mountaineering-Wettkämpfen losging, Adriano war damals 16, waren die Schmuggler immer die Stärksten. Sie waren es gewohnt, unter Druck ihre Ware zu schleppen und haben alle Rennen gewonnen. So erzählt Adriano, wie die Schmuggelei zum Leistungssport führt. Heute ist das natürlich längst Vergangenheit. Geblieben sind neben der Skitourentradition auch die Kaffeeröstereien im ganzen Veltlin bis nach Tirano, die ebenfalls in den Zeiten der Schmuggelei entstanden sind. Kaffee, Veltliner Weine und das Essen. Die Pasta macht er immer frisch, besonders zum Abendessen, bekräftigt Matteo, einer der Söhne, die das Rifugio d'Oste allmählich übernehmen. Ist halt ganz etwas anderes als aus dem Supermarkt. Außerdem macht es ihm Spaß, ein bisschen zu experimentieren. Wie meist auf italienischen Hütten zählt die Küche zu den Höhepunkten dazu. Am nächsten Morgen ist Rico von der Nachbarhütte heraufgekommen. Seit bald 50 Jahren ist er mit Adriano hier unterwegs. Sie sind vermutlich die beiden, die in diesem Gebiet am allermeisten gemacht haben. Nur im Sommer wird das Valviola und das Rifugio d'Oste von Bergtouristen manchmal regelrecht überlaufen. Im Winter ist es eine Welt für sich, in der sich die Spuren bald verlieren und nur noch wir eine dünne Linie durch die weiße Landschaft ziehen. Das ist eine geheime Gegend, sagt Adriano. Im Sommer voller Menschen, im Winter ruhig. Niemand ist da. Nur Wolken ziehen um die gezackten Gipfel der Saoseo-Berge, als würde die ganze Landschaft einfach so durch die Luft schweben.
Georg Beile hat uns mit auf Skitour genommen.